Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser kleinen, leisen Jubiläumsepisode der Folge 200 und ich bin heute wieder für euch das Laktat im übersäuerten Oberschenkel und freue mich, dass ihr den Weg gefunden habt in die Kathedrale des Schwimmsports. Was erwartet uns heute? Ja, wie schon gesagt, wir werden heute ein leises Jubiläum feiern. Wir werden diese 200 nicht an die riesige Glocke hängen, denn es gibt ganz viele andere Themen, die in den Vordergrund gerückt gehören. Dazu zählen unter anderem die Nationalteams, die bekannt gegeben worden sind und jetzt auch in ihren ersten Saison-Highlights unterwegs sind. All die Sportlerinnen und Sportler, die dort in der Slowakei um die Wette schwimmen werden. Das sind die internationalen Einsätze, auf die wir schauen werden. Außerdem gibt es einen Interviewgast, den habt ihr mit Sicherheit schon in der Episodenbeschreibung gelesen. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Mehr möchte ich hier an der Stelle noch nicht bekannt geben. Aber im Laufe der Episode wird sich ein kleines, aber feines Interview für euch verstecken. Bevor es damit losgeht, ein richtig fettes Dankeschön nochmal. Denn das ist letzte Woche viel, viel zu kurz gekommen. Ein dickes Danke an all die Trainerinnen und Trainer, an all die Sportlerinnen und Sportler, die sich die Mühe geben zu kommunizieren, auf Fragen zu antworten, auf Nachfragen zu antworten, die Informationen bereitstellen, ohne die ich wirklich nur halb so viel zu erzählen hätte, wie das in den letzten Wochen der Fall gewesen ist. Ich möchte wirklich den Hut ziehen, die Badekappe ziehen und sagen, ihr macht diese Arbeit, die hier stattfindet, überhaupt erst möglich und dafür ein riesiges Dankeschön. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass ihr zwischen all den Terminen, Trainingsplänen schreiben, Trainingsplanung und so weiter und so fort, da hängt so viel dran an diesem Trainer- und Sportler-Dasein, dass ihr da noch Zeit findet, auf Anfragen zu reagieren und zu antworten. Das nötigt mir den größten Respekt ab. Dieses Schweizer Taschenmesser, dieser Multifunktionstisch am Beckenrand im Schwimmsport, der ihr dort einfach seid, ne? Pressesprecher, Pressearbeiter, schneller Sportler, Hochleistungstrainer, Kummerkasten, alles, was dazugehört. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier diesem Projekt eure Zeit zur Verfügung stellt und deswegen all das möglich macht, über das wir hier so reden können. Reden ist auch das Stichwort, wenn wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich den Chlorgeschichten der vergangenen zwei Wochen. In den Chlorgeschichten gebe ich ja immer einen kleinen Einblick in meinen Trainer-/Sportler-Alltag und muss sagen, es neigt sich dem Ende entgegen. Also nicht die Sportlerkarriere und nicht die Podcast-Karriere, aber das Dasein am Beckenrand wird nicht mehr so unfassbar lange dauern. Insgesamt dreimal werden wir noch wach. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Ganz plötzlich ist es soweit und ruckzuck ist das erste oder ist ein Trainingsjahr auch schon wieder vergangen und in die Geschichtsbücher eingetragen. Drei Montage sind es noch für mich am Beckenrand. Von der Arbeit nach Hause, Tasche wechseln, vollen Rucksack, dann in die Schwimmhalle, dann selber Training und Abend um 23 Uhr wieder zu Hause sein, war ein wilder Ritt, das kann ich nicht anders sagen und es hat mich am Anfang wirklich mehr genervt, als ich gedacht hätte, weil es echt stressig ist. Jetzt hinten raus habe ich es doch lieb gewonnen, weil ich auch viele Sachen angepasst habe und gemerkt habe, wie sich die Arbeitsweise nochmal wieder geändert habe. Es war dritte Trainerstation und jedes Mal war es anders und ich würde sagen, jedes Mal habe ich viel mitgenommen aus der Pause, versucht umzusetzen in dem neuen Trainingsalltag, den ich dann habe und bin irgendwie der Meinung, jetzt gerade bin ich echt auf eine neue Stufe gegangen als Trainer, als Coach und was das aber genau sein wird, damit werden wir uns in der Zukunft auseinandersetzen, wenn wirklich das letzte Training vorbei ist, dann glaube ich, werde ich nochmal ein bisschen mehr ausholen, was ich so für mich an überraschenden Erkenntnissen mitgenommen habe, einfach um es zu teilen und dann könnt ihr für euch entscheiden, ah ja, krass, okay, cool, hätte ich jetzt nicht gedacht oder boah, alter Hut, schön, dass du es auch endlich mal gelernt hast, alles fein, alles chico. Was liegt noch vor uns? Wir haben noch eine Abschlussfeier vor uns, eine Saisonabschlussfeier. Es gibt noch einen Freibadwettkampf, den wir besuchen werden. Es sind die Hamburger Meisterschaften, die noch vor der Tür stehen. Und dann war es das auch mit einem weinenden und lachenden Auge, wird es dann sicherlich vorbeigehen. Hamburger Meisterschaften ist auch der nächste Höhepunkt, der kommt. Vom 11. bis zum 13.07. geht es hier im Stützpunkt im Dulsbergbad nochmal um den Titel Hamburger Meister und Hamburger Meisterin. Bin gespannt, was die Kiddos dort nochmal abliefern werden. Entsprechend ist das Training natürlich jetzt gestaltet, auf den Höhepunkt ausgerichtet. Norddeutsche Meisterschaften betraf ja nicht mal die Hälfte der Gruppe, so ehrlich müssen wir sein. Und deutsche Jahrgangsmeisterschaften schon gleich gar nicht, mit einer Sportlerin dabei. Die Türöffnerin war da in Berlin am Start gewesen. Also sind jetzt die Hamburger Meisterschaften für uns der Höhepunkt, der wirklich alle eigentlich betrifft. Und ja, vorbereiten dahin jetzt, es sind ja noch ungefähr 2 Wochen hin, viel Schnelligkeit, viel Frequenzen nochmal in die Intensitäten rein. Und wenn wir ganz ehrlich sind und ja, bisschen Idee davon, wieso trainingsmäßig das Ganze eigentlich periodisiert sein sollte, dann sagt er, 2 Wochen vorher fängt der Kollege damit an. Ja, 2 Wochen vorher fange ich damit an, ehrlicherweise zu spät. Macht das Ganze ja montags da nicht alleine, sondern die anderen 5 Trainingstage sind ja von meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen mit abgedeckt, die häufiger mal Intensitäten drin hatten. Ich habe das montags letzten Wochen immer ein bisschen vernachlässigt, weil ich mich mehr auf technische Sachen nochmal konzentriert hatte. Wir haben da wirklich die einzelnen Armzüge, den Zyklus nochmal von vorne aufgebaut in einer Einheit mit Wasserfassen, mit Ellbogen anstellen, mit Druckwegen, mit Unterwasserwegen, wo die Hand langgeführt werden sollte. Mit den Geschichten, was fühlst du, was spürst du, wird es besser, wird es schlechter, in welche Richtung entwickeln wir uns hier? Und habe darüber hinaus so ein bisschen das wirklich inhaltliche Schnelligkeitstraining oder die Voraussetzung körperlicher, stoffwechseltechnischer Eigenschaften bisschen vernachlässigt. Und vergessen will ich nicht sagen, aber wirklich vernachlässigt, bewusst. Wir sind dann noch in den Ausdauerbereich gegangen, aber so die Intensitäten waren nicht mehr da. Neben dem stand ja auch immer noch mit auf dem Plan, dass wir die Gruppe ein bisschen zusammenführen und zusammenbringen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen über verschiedene Dinge, die wir gemacht haben, seien das mal Staffeln, seien das mehr so Paaraufgaben, sei das, dass sie mehr miteinander reden müssen, und das kann man ja über viele Arten und Weisen auch gestalten. Und da war am letzte Woche Montag, jetzt vor ein paar Tagen, war mal wieder eine schönere Sache dabei. Zum einen haben wir Staffeln gemacht, was mal wieder das Ganze etwas aufgelockert hat und echt ganz cool war. So kann man ja auch verschiedene Arten und Weisen sich bei den Sportlern sich dort an dem Beckenrand positionieren lassen. Körpergröße ist das eine, alphabetisch nach Vorname das andere. Man kann die Handgröße nehmen, die Fußgröße, Anzahl Buchstaben im Namen, Quersumme vom Geburtstag. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, auch von mir aus nach Augenfarbe oder Lieblingsfarbe am Regenbogen und so weiter und so fort. Da geht extrem viel, je nachdem wie viel Zeit man hat, dauert das Sortieren dann halt was länger oder kürzer. Genau, wir haben Staffeln gemacht und dann hinten raus als letzte Aufgabe gab es noch 800 Meter Gesamtbewegung, Beinbewegung im Wechsel, spielt keine große Rolle, aber immer wenn die Zahl, die geschwommen wurde, eine Primzahl war, dann sollte die nächste Bahn mit Sprung von oben begonnen werden, und das ist für den Kopf eine echte Herausforderung, auch da viel Kommunikation zum Beckenrand, also auch als Trainer schafft man es da, die Sportlerinnen und Sportler Zweifel zu zwingen, mit einem selber zu kommunizieren oder untereinander zu kommunizieren, und kann sich dort auch so ein bisschen aneinander rantasten. Das finde ich ja auch immer ganz nett. Wir kennen uns jetzt alle miteinander, aber so die Sportler untereinander, wenn die nochmal den Dialog führen. Aber wenn man neu ist als Coach, kann man sowas auch in Abwandlungen nochmal einführen, meiner Meinung nach, um da die Kommunikation zwischen Trainer, Trainerin und den Sportlerinnen und Sportlern zu stärken. Genau, das haben wir da gemacht, und das, ja, es war dann ein schöner Abschluss am Montag, C-Lizenz, erste Stunde, freudvoller Abschluss der Trainingseinheit, damit die Sportlerinnen und Sportler in der nächsten Einheit gerne wiederkommen, weil das ist ja das, was im Hirn bleibt, und so war es dann hoffentlich hier auch. Selber ging es für mich dann auch Montag im Schwimmbecken wieder durchs Wasser in der Schwimmhalle, nachdem ich Samstag das Freibad eingeweiht habe, hier ums Eck. 21 Grad Wassertemperatur, dafür strahlender Sonnenschein von oben, das hat das Ganze einigermaßen erträglich gemacht. Nette Kombination, ehrlicherweise, weil das Wasser ist zu kalt, um da jetzt 30 Minuten so Oma-Schwimmen zu machen oder einfach am Beckenrand zu stehen. Wiederum die Sonne wärmt von oben so gut durch, dass man solide eine Stunde schwimmen konnte, ohne direkt mit Kopfschmerzen oder tauben Fingerspitzen aus dem Pool zu klettern. Und dementsprechend war die Doppelbahn 50 Meter auch erstaunlich leer. Hat dann natürlich auf schöne Art und Weise Spaß gemacht. Sport an der frischen Luft, immer was Gutes. Und war eine gute Vorbereitung auf das, was Montag dann am Becken kam. Da hätte ich nämlich fast die Lani Palace da gemacht. Wer aufgepasst hat, es war nicht so wahnsinnig prominent, aber Lani schwamm bei den australischen Meisterschaften die 1500 Meter am letzten Wettkampftag als drittschnellste Frau aller Zeiten durchs Becken und hat sich so ausbelastet, dass ihr anschließend am Beckenrand stumm die Badekappe gereicht wurde, wo sie dann einmal sich rein übergab. Das Lukas Mertens machte das vor nach den 400 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen und war da garantiert auch nicht der Erste. Und Lani Palesta jetzt nochmal etwas prominenter auch von den Fernsehkameras eingefangen. Bei Lukas war das ja eher so eine Randnotiz, die gar nicht so sehr zu sehen war. Und Lani Palesta, göbelte dann dort in die Badekappe. Ähnlich erging es mir auch. Essen blieb drin, so war alles Chico, aber die 20x50 gesteigert, 1 bis 4, waren dann echt hart ausbelastend und die habe ich dann Dienstag auch noch ziemlich gefühlt. Aber es war ganz nett, war ganz cool, auch da mal wieder ein bisschen was Schnelleres. Sehr, sehr cool. Die nächsten Wettkämpfe werden ja sicherlich auch irgendwann wieder kommen. Soweit von mir, von meiner Seite. Wir machen weiter mit den News der vergangenen Woche. Und da ist es eine Sportlerin, die in der vergangenen Woche für kleine, leise Schlagzeilen gesorgt hat und die für die vielleicht auch nochmal ein Wettkampf kommt, aber gar nichts mehr auf der richtig großen Bühne, denn Leonie Kullmann hat ihr Karriereende bekannt gegeben. Hat jetzt wirklich den Deckel drauf gemacht, den Badeanzug an den Nagel gehangen oder wie auch immer man das jetzt umschreiben möchte, hat gesagt, Wettkampfsport, ade, das war's für mich, keine Lust mehr auf täglichen Grind, auf Frühtraining, auf all die Strapazen, die mit sportlicher Höchstleistung einhergehen, neben all den schönen Dingen, die da so stattfinden, all der Kameraderie, all der Kameradschaft, all den Erlebnissen, Geschichten, Freundschaften, die man so sammelt, wird jetzt am kommenden Wochenende bei den Berliner Meisterschaften verabschiedet werden. In der SSE finden die sicherlich statt, also dort nochmal für euch die Möglichkeit vorbeizugehen und einer der wesentlichen Staffelstützen bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 und Tokio 2021 den gebührenden Applaus zu geben, war dort in der 4x200 Meter Freistil-Staffel jeweils bei den Spielen dabei gewesen. Der Einzelstart war ihr tragischerweise nicht vergönnt. Über die 400 Freistil schwamm sie die Norm Richtung Tokio 2021. Konnte aber nicht starten, weil sie die drittschnellste Deutsche im Quali-Zeitraum gewesen war. Das sind dann auch so sportliche Schicksale, die sicherlich ihre Spuren hinterlassen, die man ein bisschen verarbeiten und bearbeiten muss. Was mir aber auch noch wichtig ist zu betonen, Leo war auch damals bei der ISL mit dabei, war jetzt Anfang der Saison noch bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften dabei. Es war ihr letzter Meisterschaftsstart, den sie dort wahrgenommen hat. Und hat vor allen Dingen deshalb noch ein Jahr rangehangen, weil sie 2024 mit zum Team gehörte, das bei der EM in Belgrad mit unterwegs gewesen ist, im dortigen Freibad, was eine wirklich großartige Veranstaltung vom Team, von der Stimmung, von allem gewesen sein muss, von jedem, mit dem man sich dort hört, also aus mehreren Quellen war dort zu hören, dass das echt ein geiles Event gewesen ist. Und damit, glaube ich, blickt sie dann auch nicht nur deswegen, auch aus den vorangegangenen Erfolgen sehr, sehr zufrieden hoffentlich auf ihre schwimmerische Karriere zurück und wird sich jetzt auf die Zukunft konzentrieren. Wer noch mal ein bisschen mehr in Leo eintauchen möchte, der hat die Möglichkeit, sie hatte auch hier mal einen Auftritt, war als Interviewgast zugegen und wir haben eine Stunde über ihre Karriere geplaudert. Genauso hatte ich mit ihr auch schon ein Interview mal gehabt, zusammen mit Ole Braunschweig damals noch, als sie bei der ISL unterwegs waren und haben sie dort beide einen Einblick gegeben in die dortigen Wettkämpfe und Gegebenheiten, wie das alles dort so war. Könnt ihr sicherlich nochmal nachhören, wenn ihr an eurem Podcatcher ein wenig nach unten scrollt. Und Leo interessiert dann auch nicht mehr, was wir jetzt über den Schwimmkalender 25-26 sagen, denn der ist im Rahmen der deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom DSV kommuniziert worden. Und die Termine 25 standen ja schon fest, 13. bis 16.11. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal, 6. bis 7.12. das DMSJ-DSV-Finale. Wo, ist noch nicht ganz klar, genauso wie nicht klar ist, wo die Wettbewerbe der 1. und 2. Bundesliga DMS stattfinden werden. Vom 13. bis 14.12. sollen die aber durchgeführt werden. Das Ganze ist mit Sicherheit nicht so in Stein gemeißelt, wie das jetzt den Eindruck erweckt. Da gab es in den vergangenen Jahren auch schon einige Verschiebungen, mal nach links und rechts, je nachdem, was so an internationalen Highlights oder Gemeinschaftswettkämpfen vom DSV-Team, vom Nachwuchsteam noch geplant gewesen ist. Aber 2026, das könnt ihr euch mit Sicherheit in den Kalender eintragen. Die deutschen Meisterschaften in der offenen Klasse werden nämlich stattfinden vom 23. bis 26. April in Berlin. Gute anderthalb Monate später, vom 5. bis zum 7. Juni, Ist es dann die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf, die stattfinden werden? Und wie dieses Jahr, zwei Tage später, geht es dann vom 9. bis zum 13.06. in der Berliner SSE bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Becken zur Sache und um schnelle Zeiten. Und da mag der ein oder andere jetzt stutzen und sagen, na Moment mal, dieses Jahr waren doch aber drei Tage Pause zwischen dem SMK und der DJM. Da habt ihr vollkommen recht. Denn der 9. Juni ist ein Dienstag und der 13.06. ist ein Samstag. Die deutschen Jahrgangsmeisterschaften nächstes Jahr von Dienstag bis Samstag. Eine Neuerung, das gab es schon mal vor ein paar Jahren, ist dann wieder abgeschafft worden. Ich meine, einer der Hauptgründe war gewesen, dass es schwer war, genügend Kampfrichter zu finden, die sich dort die vier Tage Urlaub nehmen. Das darf man ja nie vergessen, diese ehrenamtliche DJM-Veranstaltung. Ja, hat man dieses Jahr jetzt die Uhr wieder zurückgedreht und gesagt, okay, wir vielleicht gibt's ein, naja, wie auch immer, wir die Kampfrichtermotivation nach oben schrauben, sich dort vier Tage Urlaub zu nehmen, soll auch tatsächlich nicht die letzte Änderung sein, die dort bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften stattfinden soll und durchgeführt werden soll. Ich hoffe, da können wir nächste Woche etwas mehr drüber erzählen, wenn es vielleicht auch offizielle Mitteilungen dazu gibt. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da dürft ihr mit Spannung auf die nächsten Nachrichten warten. Gar nicht mehr warten müssen die Sportlerinnen und Sportler, die bei der U23-Europameisterschaft in Samorin am Start sind, denn die hatten heute am Donnerstag, am 26.06. ihre ersten Vorläufe und heute Abend die ersten Finals. 23 ist bei der U23-EM auch Programm, denn die Erstausgabe gab es vor zwei Jahren, 2023, wir alle erinnern uns, Isabel Gose flog direkt zusammen mit Oliver Klemert zum Beispiel von der Weltmeisterschaft in Fukuoka nach Dublin, stieß dort zum Team, in dem unter anderem Sven Schwarz angehörte, der dann mit fulminanten Rennen auf den Langstrecken so schnell unterwegs war, dass er bei den Weltmeisterschaften Medaillen gewonnen hätte und sich jetzt hier anschickt, in Samorin in der Slowakei in der X-Bionic Sphere seinen Titel zu verteidigen, mit den Worten unter anderem, naja, ist jetzt die zweite Ausgabe, ich bin Titelträger, warum soll ich da meinen Titel nicht verteidigen? U23 Europameister ist Europameister am Ende des Tages. Diese U23 EM lockt jetzt auch ein 23-köpfiges Team des DSV aus den heimischen Gefilden in den Süden. Und die prominentesten Namen sind auch alle zum zweiten Mal dabei nach der Premiere in Dublin. Jetzt auch Sven Schwarz, gerade schon gesagt, der für mich auch den besten Satz der deutschen Meisterschaften eigentlich gebracht hat. In einem Interview fiel der nämlich, wo er nochmal klarstellte, dass er bei den Spielen in Paris der erfolgreichste Langstreckenschwimmer des DSV im Becken gewesen ist. Und damit hatte er recht. Sicherlich eine Tatsache, die irgendwo gar nicht so richtig, richtig präsent ist. Wenn man immer zuerst an Florian Wellbrock denkt und an Oliver Klemert, ne, mit Silber im 10-Kilometer-Seine-Schwimmen auch zu Recht gefeiert wird und wurde. Und an Lukas Mertens. Und Sven hat immer noch so ein bisschen den Ruf, abseits zu sein oder dort hinten dran zu sein. Aber das arbeitet aktiv dagegen, dass das nicht mehr so ist. Ebenfalls mit dabei von den prominenten Namen Nina Holl, Cedric Büssing, Timo Sorgius, die alle hier in Samorin ihre WM-Generalprobe feiern. Und da kann man schon mal sagen, dass Timo Sorgius heute Morgen über die 200 Meter Freistil ein gutes erstes Statement abgegeben hat. WM-Luft schnuppern und Nationalmannschaftsluft erstmals im großen Team auf der Langbahn. Tun auch Lise Seidel, JDM-Teilnehmerin 2024, Juliana Bokschka, ebenfalls JDM-24, Nina Sandrin Jazzi, die bei der Kurzbahn-WM schon mit zum DSV-Team gehörte, auch vor zwei Jahren Mitglied des U23-EM-Teams gewesen ist, Vincent Passek, der ebenfalls in Singapur am Start sein wird, letztes Jahr noch JDM geschwommen. Maja Werner war letztes Jahr im EM-Team des DSV und Jano Bäschnede, der seinen ersten Auftritt bei den Erwachsenen in der offenen Klasse hier hat. Und sie alle schwimmen in der X-Bionic Sphere vor den Toren Bratislavas, so ungefähr 2 Stunden von Budapest weg, 1,5 Stunden von Wien weg mit dem Auto. Kann man auch gut eine Fahrradtour machen, wie ich jetzt gehört habe von einigen Quellen, dass das ein netter Radweg sein soll. Kann man sich dort von Wien nach Samorin durchschlagen und durchfahren. Werden sie dort ins Wasser springen und sich an die Abläufe im Nationalteam gewöhnen. Wiederholungstäter ebenfalls aus 2023 sind Luis Schubert, Cornelius Jahn und Luis Dramm. die hier neuerlich zum Team gehören und erstmals ihren Auftritt im Seniorenteam in Anführungsstrichen feiern, unter anderem Julian Koch, der JDM-Teilnehmer von 2024, zusammen mit Marion Plöger und Arne Schubert, der direkt aus Setúbal mit der Bronzemedaille im Knockout-Sprint hier in Samorin aufgeschlagen hat. Kenneth Bock, der auch JDM letztes Jahr geschwommen ist, ebenso wie Finn Hammer, damals noch mit der Bronzemedaille in Vilnius dekoriert und wieder nach Hause geflogen. Moritz Bockes, Noah Lerche, Philipp Peschke, Jeremias Pock mit der ein oder anderen Streckenüberraschung dabei, der Nürnberger, und Martin Wrede, der EM-Teilnehmer aus 2024, vervollständigen hier das Team und sorgen hoffentlich für viele, viele gute Ergebnisse in einem, naja, Teilnehmerfeld, das den ein oder anderen prominenten Namen bereithält. Unter anderem David Popovic, den Olympiasieger über die 200 Meter Freistil, Nicolette Pada, Diego Ribeiro, den 50 Delfin-Weltmeister, Vladislav Bukov, 50 Meter Kraul-Weltmeister geworden, Antonio Djakovic ist mit dabei, Eneli Jefimova, Peter Mitzin. Also da sind ein paar interessante Namen mit dabei, die hier sicherlich auch sich Richtung WM vorbereiten. Und das Ganze könnt ihr live sehen. Ab 9.30 Uhr in den Vorläufen, in den Finals ab 18 Uhr auf Euro Aquatics TV. Und wer gehofft hat, das Ganze gratis im Livestream verfolgen zu können, der wurde leider bitterlich enttäuscht, denn das Ganze gibt es live online bei Euro Aquatics TV, aber zu einem nicht ganz günstigen Preis, denn die Kosten für den Livestream betragen entweder 8 Euro pro Session oder 20 Euro für alle drei Tage. Ehrlicherweise, das ist ein ganz schönes Brett und wird, glaube ich, wirklich viele davon abschrecken, hier sich das Ganze live anzuschauen, und die werden sich dann auf Social-Media-Beiträge, auf die Presseberichte verlassen und beschränken. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, auch im Swimcast. Gucken wir mal, wie wir das Ganze covern, und ich erwarte fast, dass das ähnlich auch sein wird bei den Junioren-Europameisterschaften, dass es dort auch erstmals keinen gratis Stream geben wird. Und damit haben wir die Überleitung auch geschafft, denn wir bleiben in Samorin, aber wenn die U23-Leute die Hotelbetten geräumt haben, und die sind dann bestimmt noch nicht ganz kalt geworden, reist direkt die nächste DSV-Delegation an, nämlich das Junioren-Nationalteam kommt am Sonntag in Samorin an. Samstag enden die U23-Wettkämpfe, Sonntag reist dann das, ich glaube, 35-köpfige JDM-Team dort an in Samorin und bezieht die Betten, bezieht Stationen und profitiert, stößt dort auf Carsten Gosens und die anderen Bundestrainer, die dort direkt vor Ort bleiben. Und eine der Teilnehmerinnen der Junioren-Europameisterschaften hat inzwischen ihren vierten Auftritt im DSV-Junior-Team. Und das war Grund genug, sie mal ans Mikrofon zu holen und über ihren Weg vom AOF-Auftritt 2022 bis zum Start jetzt in Samorin zu plaudern. Denn die Karriere im Junioren-Nationalteam endet beinahe dort, wo sie auch angefangen hat. Und es ist ein schöner Zirkelschluss, über den wir hier sprechen. Hört selbst in dem folgenden Interview mit Noelle Benkler. Heute hier bei dieser Episode mit dabei eine Teilnehmerin der Junioren-Europameisterschaften ab dem kommenden Dienstag in Samorin. Und in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich festgestellt, ich habe so mal 10 bis 15 Minuten angekündigt, wenn wir wollten, könnten wir aber locker easy peasy bestimmt auch 60 Minuten füllen. Nicht nur, weil sie unfassbar lebhaft und lebendig ist in all ihren Lebenslagen, sondern auch, weil es so viele Geschichten und Anekdoten sicherlich gibt und Erfolge zu feiern gibt und zu besprechen gibt und ich einen ganzen Zettel voller Fragen habe. Und bevor wir damit loslegen, sage ich aber erstmal hallo, herzlich willkommen, Noelle Benkler.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, danke dir, dass du das so kurzfristig eingerichtet hast und also vor allen Dingen auch so kurz jetzt, bevor es sicherlich in den Flieger geht. Wie geht's dir denn jetzt heute?
Also tatsächlich, gerade geht's mir echt sehr gut. Also gestern Training war richtig, richtig gut, lief gut. Wir sind gebrochene Sets geschwommen, 400 Lagen. Und gerade hatte ich noch einen Termin mit meiner Sportpsychologin. Es lief auch ganz gut. Später wieder Training. Also gerade ist eigentlich echt, ich bin happy. Also und schon sehr aufgeregt, muss ich auch dazu sagen. Ja, Sonntag geht's ja los. Ich freue mich.
Das perfekte Schwimmerleben. Du hast schon gerade gesagt, Sonntag geht's los. Die Wettkämpfe starten am Dienstag. Was erwartet dich denn in Samorin an Starts und Strecken?
Also ich schwimme tatsächlich nur zwei Strecken, 400 Lagen und 200 Lagen, meine Hauptstrecken eben. Wir haben gesagt, wir möchten es möglichst kurz halten, damit ich wenig Belastungen sonst außenrum habe und ich mich wirklich dann auf meine Hauptstrecken fokussieren kann. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, mich dann auch wirklich darauf zu konzentrieren. Und deswegen habe ich direkt am ersten Tag dann die 400 Lagen. Das wird vielleicht ein bisschen harter Einstieg, weil es direkt der erste Tag ist, aber ich meine, es war ja die letzten Jahre nicht anders. Und dann am vorletzten Tag sind dann die 200 Lagen, genau. Also, ja.
Und dazwischen ordentlich das Team anfeuern und Mittel.
Die Stimmung von Team Deutschland mitnehmen und alle supporten. Ich freue mich schon richtig. Am besten ist dann immer Teamkleidung und wenn wir uns dann so Fahnen aufmalen, das ist so toll. Ich mag das gerne.
Ihr habt letztes Jahr schon überzeugt mit einer sehr, sehr großen mannschaftlichen Geschlossenheit und Stimmung. Das hat sich so über die letzten Jahre eingebürgert und du warst ja immer mit dabei in den vergangenen Jahren. Du bist jetzt die Älteste im Jahrgang. Wie fühlt sich das an, so über die Jahre dort mitzuwachsen und groß zu werden?
Also es ist schon auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Also ich fühle mich auch gar nicht so alt, muss ich dazu sagen. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ist jetzt mein letztes Jahr im Jugendbereich oder auch jetzt meine letzte DJM gewesen. Ich kann das nicht verarbeiten, weil ich noch ganz genau eben weiß, wie das war, das erste Mal dabei zu sein bei solchen Meisterschaften. Das war einfach so ein krasses Gefühl, vor allem international das erste Mal für Team Deutschland starten zu können. Das war ja, ich glaube, EOF war das und das war, ich weiß noch ganz genau, EOF, das war das beste Erlebnis meines Lebens. Also es kann, nichts kommt da, kein Sommerurlaub, gar nichts kommt dagegen hin und das jetzt noch einmal erleben zu können, das macht mich auch ein bisschen emotional, ja.
Was war so besonders an den EOF? Das seien relativ viel, aber beschreib mal in deinen Worten, was macht das aus?
Boah, also das war so krass, also allein diese olympische Stimmung, es war ja eigentlich so, Olympiade in, okay, klar Europa, aber halt so in klein und so mit Jüngeren, also mit Leuten in deinem Alter und so ein bisschen olympische Luft zu schnuppern, fand ich richtig, richtig toll und es hat auch echt Spaß gemacht, auch nur nicht nur Leute aus dem Schwimmen, sondern auch aus anderen Sportarten zu sehen. Wir haben beim Basketball zugeschaut und beim Judo dann am Schluss, am letzten Tag und es war auch richtig interessant und allein dieses, keine Ahnung, wir sind da in diesem Dorf, es gibt, in dieser riesen Mensa waren, wir haben gegessen und dann sind wir zurück in dieses olympische Dorf mit dem Bus gefahren, also das war richtig, richtig toll und könnte ich auch nur, also jedem weiterempfehlen, dass man da sich dafür qualifiziert, das war so toll, wow, ja, denke ich immer gerne zurück oder schauen wir noch Bilder an und Videos, habe ich natürlich ganz viele gemacht und das war wirklich toll.
Du warst 15 damals, das war 2022 in Banská Bystrica, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche, in der Slowakei auf jeden Fall auch, da wo es jetzt auch für dich hingeht.
Ja, 14. Vor 3 Jahren.
Ja.
Ja. Genau.
Ja. Hat dich das auch so ein bisschen inspiriert, da bei den anderen Sportarten zuzugucken und dann selber vielleicht was anderes auch mal auszuprobieren oder hast du was anderes mal gemacht als Schwimmen?
Ja, tatsächlich habe ich früher Karate gemacht, auch relativ lange, also ich habe, ich glaube, fast 7 Jahre Karate gemacht, bin auch deutsche Meisterin im Karate, Fun Fact.
Way!
Die junge Noelle, nee, also Karate hat mir auch viel Spaß gemacht und so, aber Schwimmen, ich habe dann irgendwann mit Schwimmen halt angefangen, nach dem Seepferdchen und das war dann auf jeden Fall klar, dass es nur meine Nummer 1 sein wird und dann habe ich auch aufgehört und dann habe ich ja bei der EOF Judo zugeguckt. Und es ist ja, also es ist nicht das Gleiche, aber es ist schon ähnlich, auch so von den Matten, von den Anzügen und allem drum und dran. Und da war ich schon so, okay, krass, das theoretisch früher, wenn ich da dran geblieben wäre, wäre es vielleicht ganz anders gekommen alles. Ja.
Wann hast du Seepferdchen gemacht und bist dann in das Wettkampfschwimmen eingestiegen? Das klingt, als wäre das erst sehr spät gewesen.
Ja, ich habe erst mit 6 Jahren Seepferdchen gemacht und so richtig in Schwimmsport rein bin ich mit 8, 9 erst. Genau.
Ach, krass, okay.
Weil davor habe ich ja noch gerade, dann habe ich so 1, 2 Jahre beides parallel gemacht, aber es hat auch schon sehr schnell, habe ich gemerkt, das klappt nicht so, weil auch mit dem Hin- und Herfahren und dann bin ich ja dann irgendwann auch in die weiterführende Schule und dann war das dann auch nicht machbar, so beides gleichzeitig. Und da musste ich mich entscheiden und dann habe ich mich zum Glück fürs Schwimmen entschieden.
Wir sind alle froh, dass du dich fürs Schwimmen entschieden hast. Ja. Lass uns nochmal zurückkommen auf dein wir sind jetzt 2022 bei den EOF und dann ein Jahr später war deine erste Junioren-Europameisterschaft, die war in Belgrad. Kannst du dich noch erinnern, zu wem du damals so aufgeschaut hast, wer irgendwie vielleicht deine Vorbilder waren oder wo du dachtest, wow, das will ich auch mal, da will ich auch hin?
Also ich Ich glaube, ich hatte da noch nicht so ein richtiges Vorbild, weil, also jetzt ist mein Vorbild Summer McIntosh, aber die war da damals noch nicht so krass im Fokus, würde ich mal sagen. Ich glaube, da war ich auch noch nicht so, ich bin einfach geschwommen. Ich hatte da noch nicht so viel Plan, was ich eigentlich mache. Auch ich weiß auch ganz genau, als ich mich da für EOF qualifiziert habe, ich wusste erst gar nicht, was EOF ist. Ich weiß auch, dabei habe ich ja noch bei Olaf trainiert und es war ganz lustig. Er meinte einfach, schwimm so schnell du kannst und dann schauen wir einfach mal. Und so war, glaube ich, auch so noch mein erstes Jahr, als ich hier in Heidelberg war, dass ich einfach, ja, ich schwimme schon für meinen Spaß, würde ich sagen. Also ich immer noch. Ich schwimme einfach, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwas. Klar, ich habe Ziele und ich möchte wohin, aber irgendwie schwimme ich trotzdem, weil es mir einfach so viel Spaß macht, mit meinen Freunden zu trainieren und so. Und ich glaube, deswegen hatte ich da noch nicht so diese Erfahrung und das alles und auch noch kein richtiges Vorbild eigentlich an sich.
Du hast dich in der Saison extrem verbessert, die jetzt gerade abgelaufen ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, du hast dich über die 200 Lagen von 2:16,6 auf 2:13,5 jetzt gesteigert, also 3 Sekunden schneller geworden. Und über die 400 Meter Lagen auch vom letzten Jahr 4:47 auf 4:43,5 bist du jetzt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften sogar geschwommen, die Zeit. Woher kommt das? Woher kommt dieser Sprung? Was ist da passiert?
Also ich glaube, ich habe das irgendwann mal in einem Interview schon mal angesprochen, dass es bei mir Anfang der Saison echt richtig kacke lief, muss ich einfach dazu sagen. Also ich bin in die neue Saison September, also wir fangen ja eh mal relativ spät erst an, weil wir in Baden-Württemberg erst sehr spät Sommerferien haben. Und dann bin ich eingestiegen Mitte September und es hat angefangen mit Tests, die waren so langsam. Also ich weiß noch ganz genau, wir sind 10 mal 200 Lagen Max-Schnitt geschwommen. Ich bin im Schnitt 2:48 geschwommen. Den gleichen Test im Januar geschwommen, im Schnitt 2:32 geschwommen. Das sind Weltenunterschiede und genau wie viele Tränen und wie viel. Also so kenne ich mich gar nicht normalerweise. Ich bin ja echt ein sehr positiv gestimmter Mensch, aber wirklich in der Phase, ich war so, ich höre auf, es geht gar nichts mehr. Das war so circa ein Monat vor der DKM. Und dann irgendwie habe ich ganz viele Gespräche mit Uta gehabt, habe dann auch wirklich nochmal mir überlegt, wo will ich hin, was sind meine Ziele, wofür mache ich das alles? Und dann hat es irgendwie auch so, ich glaube, Zypern-Trainingslager. Das war auch ein richtig gutes Trainingslager. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, da habe ich nochmal diesen Moment, hat so Klick gemacht. Und dann hat es sich so verändert. Und dann auf einmal liefen die Tests richtig gut. Besser als zuvor. Und dann auch die DKM-Vorbereitung lief dann auch schon richtig, richtig gut. Und dann war DKM ja mein erster Wettkampf in der neuen Saison. Da war ich erstmal so, okay, erster Wettkampf nach diesem schweren Einstieg. Und dann lief der so gut. Und ich weiß noch ganz genau, ich war so geflasht, weil das hätte ich niemals gedacht, wirklich. Ich dachte, das war's. Und dann ging es ja eigentlich, die ganze Saison war eigentlich dann ab da richtig, richtig gut. Ja.
Ja, du bist im Laufe der Saison noch deutsche Meisterin geworden. Ich glaube, das kann man guten Gewissens unter es lief sehr, sehr gut abhaken. Das ist ja sowieso festzustellen, dass die Konkurrenz, die Dichte wird größer.
Auf jeden Fall.
Also die schläft ja nicht, ne? Mit einer Linda Roth jetzt aus bei den DJM, mit einer Laura Kohlmann, eine Kim Herkle in den USA. Also da ist ja die Notwendigkeit da, permanent besser zu werden. Kannst du in Worte fassen oder versuchen zu beschreiben, was am Anfang der Saison noch so gar nicht lief? Also, wie hat sich das, hat die Kraft gefehlt, hat die Ausdauer gefehlt, hat das Wassergefühl gefehlt, war die Mut, die Stimmung nicht so richtig da?
Ich glaube,
Seid ihr da noch klüger geworden?
ich habe in der letzten Saison viel an Kraft zugenommen, also im Krafttraining sehr viel gemacht und deswegen war ich das nicht gewohnt, dass ich Laktat bilde. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Grund daran lag, aber ich glaube, dass ich erstmal damit umgehen musste, wie sich mein Körper fühlt, wenn ich Laktat produziere. Weil davor, ich habe fast kein Laktat produziert. Mein höchstes Laktat war 4, 5, vielleicht mal. Und mittlerweile bin ich halt schon mal bei einem Set bei 13 Laktat oder so. Und das kommt halt auch vor. Und ich glaube, dieses über das Limit rauspushen, wenn es weh tut, mit dem Laktat, das war ich nicht gewohnt. Und das musste ich erstmal lernen. Und nachdem ich das gelernt habe, dann wurde es halt echt richtig schnell. Und ich glaube, diesen Punkt muss man wirklich überwinden, dass man sagt, okay, ich gehe darüber hinaus, über die Schmerzgrenze. Klar, das hatte ich vorher auch schon, dass ich alles gebe, aber da habe ich noch nicht so viel Laktat produziert, glaube ich. Also. Und also klar, weil meine Motivation war da, ich hatte Bock auf die neue Saison, aber wenn halt die Zeiten langsam sind und es nicht läuft, irgendwie zieht es einen dann doch runter. Und da musste ich aus diesem Loch erstmal wieder rauskommen, ja.
Ja. Hast du das auch gemerkt mit der höheren Belastung, mit denen, dass du eine längere Regenerationszeit auch hast?
Schon. Also ich hatte auf jeden Fall mehr Muskelkater, aber das hat vielleicht auch daran gelegen, dass wir ja Sommerpause hatten und dann hat man ja am Anfang immer Muskelkater und so. Aber in gewisser Weise habe ich das dann schon gemerkt, dass ich mich auch schlapper gefühlt habe und müde und so. Aber ob das jetzt wirklich daran lag, kann ich nicht 100% sagen, aber ja.
Mit deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind ja jetzt erst rum. Ist noch gar nicht so lange her. Sind jetzt 1,5, 2 Wochen vorbei. Wir unterhalten uns am Dienstag. Du bist dort mit 6 Goldmedaillen wieder aus dem Pool gestiegen und das war dein Medaillenrekord. Mehr hast du in den ganzen DJM-Jahren nie eingesammelt. Wie viel Boost gibt dir das Richtung JDM, die jetzt kommen?
Schon sehr viel. Also vor allem, weil ich mir das auch als kleines Ziel gesetzt habe, dass ich meine DJM einfach unvergesslich machen möchte, weil es auch meine letzte ist. Und das habe ich geschafft und jetzt habe ich so ein kleines Häkchen dahinter gemacht. Schwersten Herzens auch, weil ich meine, DJM ist wirklich so toll. Und jetzt glaube ich, kann ich auch motiviert und auch guten Wissens, dass ich es drauf habe, in die JTM reinfahren oder gehen, ja.
Ja. Diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften, du hast schon gesagt, waren deine letzten jetzt, die da waren. Und ich habe lange überlegt, woran das, ich finde, die haben auch eine besondere Atmosphäre. Und ich habe eine ganze Weile überlegt, woran das wohl liegt. Und kann das sein, dass dieser Wettkampf findet ja im Großteil ohne Druck statt, ohne Stress? So, die Qualifikation für den internationalen Höhepunkt ist durch, ihr seid vorher im Trainingslager, die Erwartungshaltung ist vergleichsweise niedrig. Trägt das mit dazu bei oder woher kommt da diese besondere Atmosphäre?
Ich glaube, du hast das richtig gut zusammengefasst. Ich glaube, besser hätte ich das auch nicht formulieren können, weil ich denke mir so, DM ist ja an sich fast der gleiche Wettkampf. Es sind fast, klar, es sind andere Leute, aber es sind trotzdem noch dieselben Leute, vor allem jetzt im Vorstart. Dann sind es trotzdem Zuschauer in Berlin, dann ist es die gleiche Halle und eigentlich an sich auch die gleiche Atmosphäre. Aber dieser Druck ist einfach da und man hat einfach schon diese Erwartung, dass man sich für etwas qualifiziert und man möchte das auch machen und man ist getapert, man ist eigentlich in Topform und bei DJM ist es so, wir kommen aus der Höhe, wir sind eigentlich komplett fertig und wir nehmen das so als Spaß und als so, ja, als so ein Klassentreffen mit, also als so ein Familientreffen. Wir sehen uns alle wieder, wir schwimmen da zusammen, haben unseren Spaß, dann am Abend sind wir im Hotel, sitzen wir zusammen oder essen oder irgendwie sowas und es ist einfach kein Druck mehr da, aber wir haben uns qualifiziert. Genau, es ist schon so mäßig vorbei. Und jetzt bei JTM, denke ich, wird der Druck wieder da sein, weil es dann nochmal ein sehr wichtiger Wettkampf ist und so. Aber ich glaube, auch da werden wir sehr viel Spaß haben.
Hier ist dein Saisonhöhepunkt, der jetzt kommt mit den Junioren-Europameisterschaften. Was nimmst du taktisch oder schwimmerisch aus den DJM noch mit?
Also ich glaube einfach so, dass ich mit meinen Freunden vor allem schwimmen kann, also mit Leni, Linda und Laura im Vorstart. Wir kennen uns gegenseitig und ich glaube, das kann auch noch mal helfen im Vorstart, wenn man sehr aufgeregt ist, dass man sich gegenseitig hat und man kennt sich und man kann sich auch motivieren oder auch mal trösten, wenn es nicht so gut laufen wird, weil wir nicht komplett Fremde im Callroom dann sehen. Und das war auch das, was mich in den letzten Jahren teilweise gestört hat, wenn man alleine da ist und nur fremde Leute aus anderen Nationen da waren und man kennt niemanden. Man fühlt sich so, oh Gott, wer ist das? Wieso guckt sie mich so an oder so? Das hat man dann nicht so, wenn wir sind starke Leute, wir sind sehr, sehr schnell im Lagenschwimmen in Deutschland. Und ja, ich glaube, wir können da auch mit Stolz hinfahren, weil wir haben gut trainiert und auch mit Laura in der Höhe. Ich muss sagen, es waren teilweise die besten 3 Wochen Training meines Lebens, weil ich einfach mit Laura da trainieren konnte und wir uns so gut gepusht haben. Und ich glaube, das kann man auch mitnehmen dann für die JTM, dass man weiß, wir haben gut trainiert und wir haben was drauf, ja.
Selbstvertrauen aus dem Training, aber auch Selbstvertrauen aus dem Wettkampf. Ihr habt in Heidelberg super wenig Wettkämpfe gemacht über den Saisonverlauf hinweg. Und jetzt sprichst du aber auch gerade an, dass es ein bisschen einschüchternd ist, wenn man dort mit den Unbekannten im Callroom steht, auch weil es international ist. Das kann ich nachvollziehen, dass man da vielleicht fremdelt, weil es so oft einfach noch nicht passiert ist. Hast du ein bisschen Angst, dass das wieder passiert?
Ja, also ich hatte es heute auch mit meiner Sportpsychologin genau darüber eigentlich, weil wir teilweise wenig Wettkämpfe, also das ist jetzt mein erster internationaler Wettkampf diese Saison und ich bin jetzt ganz viele Wettkämpfe geschwommen im nationalen Bereich und ich finde einfach diese Atmosphäre national, international ist komplett was anderes und teilweise auch einschüchternd. Und ich finde, da ist es wichtig, dass man so einen Punkt findet, dass man sich trotzdem nicht zu sehr davon einschüchtern lässt und von den neuen Reizen, die dort auch sind, dass man das nicht alles zu sehr auf einen einprasselt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht zu sehr ablenken lässt, sondern wirklich auch bei seinem Fokus und seinem Ziel und dem bleibt, was man wirklich erreichen möchte.
Die JDM ist ein langer Wettkampf. Dienstag bis Sonntag, so ein bisschen DJM plus ein Tag noch. Man sagt ja ganz oft, dass an diesem ersten Wettkampftag sich viel festmacht, was im Rest der Woche noch passieren wird, so stimmungsmäßig. Das hast du selber gesagt, dass du über die 400 Meter Lagen direkt am ersten Wettkampftag dort auf dem Startblock stehen wirst. Verspürst du da einen besonderen Druck oder nimmst du den gar nicht so wahr und versuchst bei dir zu bleiben?
Ein bisschen Druck verspüre ich schon, weil erster Tag ist für viele oder auch für mich nicht immer so das Optimale, weil man eigentlich immer gern noch mal so ein bisschen reinkommen möchte in den Wettkampf. Also lieber hätte ich es jetzt gehabt, wenn, keine Ahnung, eine Nebenstrecke gewesen wäre, aber ich schwimme ja eh nur zwei Hauptstrecken, von daher ist es eigentlich egal. Und ich schaue einfach, dass ich da bei mir bleiben kann und das so ein bisschen ausblenden kann, denke ich. Und ich meine, ich bin es auch gewohnt jetzt von den letzten Jahren, da war es ja auch mal so, dass 400 Lagen am ersten Tag war und es lief ja eigentlich dann trotzdem relativ gut und deswegen glaube ich, kann ich das auch mitnehmen dann jetzt in die letzte JTM.
Ja, hast du einen Glücksbringer, den du mitnimmst?
Ja, tatsächlich habe ich in so einer Dose, habe ich so ein, das heißt so Glück in der Dose und da ist so ein kleines Kuscheltierchen, aber es ist nur so mini, damit ich das immer so reinstecken kann in die.
Nimmst du das mit an den Start oder nimmst du das nur mit auf? Ja.
Also in meine Tasche, im Callroom ist es halt dabei und manchmal, wenn ich wirklich komplett aufgeregt bin, dann hole ich es so ra raus und dann kann ich es wieder reinstecken und dann ist es so drin und dann weiß ich so, okay, die Angst stecke ich damit so mit so rein, so ein bisschen. Aber das mache ich nur ganz selten. Also es ist einfach in
Ja.
meiner Tasche. Ja.
Hast du sonst noch Must-Haves, die du unbedingt mitnimmst auf Reisen?
Meine Kopfhörer, wo, ohne meine Kopfhörer wird gar nichts gehen. Meine Kompressionssachen, die habe ich auch immer ganz oft an. Tatsächlich, dieses Jahr habe ich sie in Knallgrün gekauft. Dann sehe ich immer ein bisschen aus wie ein Frosch. Und mein Kinderbalsam, damit ich, also ich habe immer als Ritual, dass ich mittags vor dem Finale und abends vor dem Vorlauf praktisch mich immer gefühlt im ganzen Körper mit Tigerbalsam eincreme und dann noch die Kompressionssachen drüber und dann noch Black Roll machen. So, das ist so mein Ritual. Es ist sehr, sehr viel und ich versuche auch ein bisschen, das so ein bisschen zu reduzieren, weil manchmal ist es auch zu viel. Aber Rituale sind so wichtig, finde ich, weil das hilft so, diese Sicherheit zu finden und dieses, ich fühle mich wohl und nicht dieses, ich bin so aufgeregt. Ja.
Es sind deine vierten internationalen Meisterschaften in den letzten 4 Jahren. Wir haben schon gesagt, es fing alles an in der Slowakei, in Banská Bystrica mit den Ayoffs. Spannenderweise mit der Bronzemedaille über welche Strecken?
Über 400 Lagen, 200 Lagen und über die Staffel. Ja.
Genau so nämlich. Dazu kommen dann die JDM in Belgrad, ein Jahr später, 2024 warst du in Vilnius letztes Jahr. Und jetzt schließt sich der Kreis in Samorin wieder in der Slowakei. Drei Wettkämpfe sind schon vorbei. Du hast gesagt, die Ayoffs sind dir ganz besonders in Erinnerung geblieben, so stimmungsmäßig. Aber so wettkampfmäßig von der Halle her, gibt's da, war das auch die Ayoff, die dir da besonders noch da sind oder eins der anderen Wettkämpfe?
Lustigerweise ja, weil die Halle, die war nicht so beliebt tatsächlich. Also ich fand sie natürlich toll, weil ich gut abgeschnitten habe, aber also man muss sich vorstellen, hinten hatte die 1,20 Wassertiefe und teilweise, ich weiß noch, ich glaube, Michael, der ist mit dem Kopf bei der Wende einfach auf den Boden geknallt, weil die halt einfach komplett flach war. Und ich glaube, es gab nicht mal 10 Bahnen. Es war mega klein, aber ich dachte mir so, jeder hat die gleichen Bedingungen und jeder muss sich da irgendwie zurechtfinden und man muss das Beste draus machen. Und dann habe ich von vorne hin gesagt, das ist ein super Becken. Und ich weiß auch, ich bin da, alle haben gesagt, was? Und ich habe gesagt, das ist ein tolles Becken. Auch wenn es ein bisschen ironisch war. Aber trotzdem war das irgendwie, ist es mir auf jeden Fall in lustiger Weise in Erinnerung geblieben, ja.
Welches Ziel hast du dir gesetzt jetzt für Samorin?
Gesund bleiben, auf jeden Fall. Ich weiß noch, meine erste JTM hat nämlich im Krankenhaus geendet. Weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Ja, bei 40 Grad oder 1
Warum?
Grad Fieber. Ich hatte schon, also ich bin 400 Lagen am ersten Tag geschwommen, am zweiten Tag richtig fette Halsschmerzen gehabt. Und ich dachte, es kommt vom Anfeuern. Und es ging nicht weg. Und dann irgendwann an dem 200-Lagen-Tag, das vorletzter Tag, Vorlauf richtig gut fürs Halbfinale qualifiziert. Ich bin beim Ausschwimmbecken, mir ging es so schlecht, wäre fast umgekippt. Und dann dann dachte ich mir so, okay, nein, du hörst jetzt nicht auf. Und das war ein Fehler. Also normalerweise, wenn ich krank bin, sofort eigentlich rausgehen und so, weil es kann richtig gefährlich enden. Und ich bin trotzdem dann zum Einschwimmen, zum Halbfinale hingekommen. Und ich bin wirklich jeden Meter gefühlt fast umgekippt, aber ich wollte unbedingt schwimmen. Aber Uta hat mir halt angesehen, dass es mir nicht gut geht und hat dann gesagt, Noel, was ist los? Geht's dir nicht gut? Und dann bin ich zusammengebrochen, habe gesagt, nee, geht gar nicht mehr. Und dann haben sie mich zu den Ärzten gebracht und dann haben sie so Fieber gemessen, hatte ich irgendwie 40,5 oder 41 Grad Fieber. Und mein Hals war komplett eitrig, rot, gelb, alles. Und dann bin ich direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Und das waren die schlimmsten 5 Stunden meines Lebens, weil die wollten mir erst keine Infusion geben. Und dann gab es richtig Streit da in dem Krankenhaus. Und ich weiß noch, es war so schlimm. Und ich musste dann mein Finale absagen und alles. Und deswegen ist mein Ziel jetzt erstmal gesund durch die JTM kommen und vielleicht ein Finale erreichen. Das wär sehr schön, ja.
Wie siehst du so deine Rolle im Team?
Also ich glaube, ich würde sie jetzt nicht anders sehen als jeder andere. Vielleicht würde ich sie sehen als die, die vielleicht ein bisschen Stimmung macht und allen auf die Nerven geht. Aber ich glaube, wir sind ja alle sehr gut befreundet untereinander. Die einen mehr und die anderen weniger. Aber ja, vielleicht so ein bisschen die Stimmungsbombe. Die Verrückte, ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall die immer gute Laune hat und andere ansteckt. Das denke ich, das könnte ich sein.
Noel, unsere Zeit ist leider um. Ich würde gerne noch weiter plaudern. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, die du hattest und hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass du gesund bleibst und dass sich der Zirkel tatsächlich schließt und vielleicht 2 Bronzemedaillen oder sogar noch eine dritte mit rausspringen jetzt in Samorin. Wir werden das an den Bildschirmen verfolgen. Ich sage vielen, vielen Dank und wünsche dir alles Gute für die Wettkämpfe.
Danke dir auch. Es war sehr, sehr cool, mit dir zu plaudern.
Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Willkommen zurück, MS Swimcast, Poolhäuschen. Vielen, vielen Dank, Noel, für die Zeit, die du dir genommen hast zwischen Schule, Training, Physiotherapie und allem, was so kurz vor den Wettkämpfen, vor dem Saisonhighlight denn so ansteht. Wie gerade schon angesprochen, insgesamt 35 Aktive umfasst das Junioren-Nationalteam in diesem Jahr. 17 davon sind aus dem Jahr 2024 wieder mit dabei, also mindestens zum zweiten Mal Bestandteil der Nationalmannschaft. 18 Neulinge begleiten diese 17. Also fast 50-50 ist das so aufgeteilt, sprich jeder Erfahrene darf einen Neuling an die Hand nehmen und ihm zeigen, wie denn so die Abläufe und die Kleiderordnung und alles weitere so ist. Die Zeit der Rookie-Aufgaben ist ja Gott sei Dank vorbei, dass man dort lustige kleine Späßchen über sich ergehen lassen muss. Alle Sportlerinnen und Sportler, die dort am Start sind, bringen ihre ganz eigene Saisongeschichte mit. Das ist mir völlig klar. Ich habe mir jetzt aber sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mal ein paar rausgepickt, wo ich sage, ey, das ist jetzt aber schon besonders. So, da sollten wir genau hingucken und da bin ich wirklich gespannt, wie so ein Klappentext vom Buch quasi. Ja, ist das jetzt der Sportler, den ich dort einmal kurz nehme und vielleicht erzähle, warum genau ich jetzt der Meinung bin, da lohnt sich exaktes Hinschauen, da könnte sich was Spannendes entwickeln. Ohne das in eine Rangfolge zu bringen, das so ein bisschen, ach, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Rangfolge hat, wir gehen jetzt die Namen durch, aber es ist nicht irgendwie nach Wichtigkeit oder ähnlichen Geschichten sortiert. Alina Bajewitsch ist die erste, die in Font-Romeu im Höhentrainingslager war mit dem Team des SC Magdeburg, mit der Trainingsgruppe von Bernd Berghahn, deswegen ähnlich wie Johannes Liebmann und Jan-Malte Gräfe, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften verpasst hat. Und ich will jetzt sehen, am Ende der Saison, welchen Titel geben wir dieser Saison von Alina Bajewitsch? Ist es eine, ich finde mich jetzt gerade Saison, ist es eine, wo ein großer Schritt vorwärts passiert ist, so wie sich das bei den DKM angedeutet hatte. Wie laufen jetzt diese Junioren-Europameisterschaften und welches Label können wir da am Ende draufpacken, dieser 12 Monate oder dieser 10 Monate Training? Dann ist es Sydney Savannah-Ferch. Da möchte ich wissen, ey, das war so geil bis hierhin. Wir haben da wahnsinnig viel drüber gesprochen, habe so viele lobende Worte verloren. Kann sie diese Vorleistungen von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, von den deutschen Meisterschaften hier in Samorin bestätigen? Die Saison wird inzwischen wirklich lang und du kannst diese hohe Welle eigentlich nicht ewiglich reiten. Die bricht irgendwann kommt wieder ein Tal, das ist völlig normal. mache ich mir gar keine Sorgen, selbst wenn das jetzt nicht laufen sollte, ist das für mich alles Chico und wir können eine große Champagnerflasche, also Kindersekt, dranhängen an die Saison und sagen, das war richtig geil, wir machen nächstes Jahr weiter. Es kommt noch eine Junioren-Weltmeisterschaft, aber wie wird das jetzt hier in Samorin? Hanna Schneider, letztes Jahr Bronze gewonnen über die 200 Meter Brust, wahnsinnig schwerer Saisonverlauf mit Krankheit am Anfang, lange sich reinkämpfen müssen, jetzt rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt, vielleicht wieder fit, kann sie diesen Bronze-Coup wiederholen, vielleicht einen Schritt vorwärts gehen, schwamm letztes Jahr deutschen Jahrgangsrekord über die 100 Meter Brust bei den Junioren-Europameisterschaften, also zum Highlight top fit. Geht das wieder? Oder wo stehen wir da jetzt aktuell? Ebenfalls, wenn wir einmal bei Krankheit sind, ist völlig klar, Linda Roth kommt da jetzt auch der nächste Schritt nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die schon ein riesiger Schritt vorwärts gewesen sind. Stabilisieren wir uns gerade auf dem Niveau? Was geht da jetzt in den wenigen Wochen zwischen Berlin und Samorin? Das ist die Frage, die sich hier stellt für Linda. Dann sind wir bei Julia Ackermann, die auch hart gearbeitet hat, lange gestruggelt hat, rechtzeitig auf dem aufsteigenden Ast war, viel nochmal probiert und geübt hat, auch im technischen Bereich, im taktischen Bereich, war zu sehen in Berlin. Was geht hier jetzt bei dem letzten Auftritt im Juniorenteam in Samorin, eine der konstantesten Performerinnen bei Junioren-Europameisterschaften in den letzten Jahren? Laura-Sophie Kohlmann, Riesenschritt gemacht diese Saison, gigantomanische Sprünge in den Lagenstrecken, auch für sie. Kann sie das bestätigen, ähnlich wie bei Sydney Savannah-Ferch, für mich auch bei Laura jetzt, wo steht sie gerade europäisch, war letztes Jahr schon Mitglied des JDM-Teams, damals die Jüngste gewesen, dieses Jahr wieder die Jüngste, geht das vorwärts, wie sieht das aus? Noelle Bengler, wir haben gerade drüber gesprochen, auch bei ihr, ähnlich wie bei Laura, über die langen Strecken konstant weiterentwickelt, deutsche Meistertitel eingesammelt, auf der Kurzbahn, auf der Langbahn, über die 200, über die 400 Meter Lagen. Kommt jetzt bei der JDM die Krönung einer wirklich herausragenden Saison? Geht es noch 1-2 Sekunden schneller? Das ist die wichtige Frage, die hier steht und die es zu beantworten gilt. Und reicht es für Medaillen? Denn die sind ihr auf internationaler Ebene bis auf den Erstauftritt bei der AJOF verborgen geblieben? Wie auch immer, also ne, versagt geblieben, sagen wir so. Lena Ludwig geht als Titelverteidigerin in die Wettbewerbe rein, 200 Meter Brust Gold, letztes Jahr in Vilnius, 2024, kann sie das wiederholen, kann sie ihren Titel verteidigen? Bei den deutschen Meisterschaften hinter Anna Elend, Silber gewonnen, deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt, also auch hier eine famose Saison. Zum Highlight nochmal schneller werden oder nicht. Das gleiche gilt für Yara Fee Riefstahl. 100, 200 Meter Delfin nach diesen herausragenden DJM über die 200 Meter Delfin. Was geht da jetzt noch in Samorin? Bei den Männern ist es Daniel Ohlenberg, der bei den DJM in überragender Form gewesen ist. Zusammen mit Fabio Berendez jetzt hier, der Osnabrücker, unterwegs nach Samorin von Janina Braun, ihrer Trainerin. Ja, ihrer Trainerin, ist glaube ich grammatikalisch richtig, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Jetzt hier vorbereitet auf den Höhepunkt, wichtiger Staffelbestandteil, auch im letzten Jahr schon gewesen und immer so ein bisschen im Schatten von einem Johannes Liebmann zum Beispiel gewesen. Ob er da jetzt nochmal rausschwimmen kann, sich den nächsten Schritt erarbeiten kann, das interessiert mich wirklich. Damit sind wir auch bei Johannes Liebmann, der natürlich letztes Jahr eine völlig überragende JDM gehabt hat mit all den Jahrgangsrekorden, die er dort aufstellte, mit den Medaillen, die er gesammelt hatte. Das Gesicht, so hatte ich ihn damals genannt, bei der Junioren-Europameisterschaft dieses Jahr in überragender Form wieder weiterhin große Schritte gemacht, WM-Norm geschwommen über die 1500 Meter Freistil. Für mich einer derjenigen, auf denen die Hauptlast liegt bei diesen Junioren-Europameisterschaften. Dann ist es Fabian Mager, der das Rückenduell mit Mitja Bauer hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Sweep für sich entscheiden konnte. Mit dem Jahrgangsrekord über die 200 Meter Rücken jetzt auf internationaler Ebene Bühne zusammen mit Mitja Bauer unterwegs über die Rückenstrecken. Kann er das dort nochmal bestätigen? Sein erster Auftritt auch im JDM-Team. Nochmal ein anderes Feeling, wie geht er damit um, mit der ganzen Atmosphäre, mit allem, was dort so neu ist. Hugo Engelin schwimmt nur die 200 Meter Brust, ein Start, ein Fokus, was geht da, ist immer eine schwierige Geschichte. Jan-Malte Gräfe haben wir seit den deutschen Meisterschaften nicht mehr gesehen, schwamm den deutschen Jahrgangsrekord auf der Kurzbahn. Ähnlich wie Alina Bajewitsch im Höhentrainingslager unterwegs. Und wenn jemand so lange abtaucht, dann möchte ich auch ehrlicherweise jetzt hier ein bisschen Ergebnisse sehen. Larus Thiel letztes Jahr, Central European Country Junior Multinations geschwommen, CETJM, keine Junioren-Europameisterschaft. Das erste Mal jetzt hier bei der JDM am Start, die nächste Stufe in der Entwicklung. Wie geht er damit um? Wie liefert er ab? Welches Fazit packen wir dort unter die Saison, in der mehr und mehr der Kurzstrecken, der Sprintfokus, die 50 Meter im Blickpunkt standen und als Zielstrecke feststehen? Und dann zu guter Letzt Leo Leverkus beim Höhepunkt in Samorin. Jetzt geht es nochmal einen Schritt vorwärts. Die deutschen Jahrgangsmeisterschaften haben mir sehr, sehr gut gefallen. Auch von allem, vom Auftreten, von der Körpersprache, von der Renntaktik, von der Renneinteilung. Da war so viel Positives dabei, dass ich ihm einfach wünsche und gönne, dass es jetzt bei den Junioren-Europameisterschaften in der Slowakei nochmal den nächsten Schritt geht und nochmal etwas schneller wird mit vielen Finalteilnahmen und vielleicht sogar dem Angriff auf die Medaillen, aber das ist auf seinen Strecken, den 200 Meter Delfin, dann natürlich auch schwierig. Also in der Summe hier ein super spannendes Team mit vielen interessanten Geschichten und Namen dabei, wo man viel draus machen kann und viel erzählen kann. Dazu gibt's einige Nachwuchstalente, die dabei sind, die ihren ersten internationalen Auftritt haben, um mal Luft zu schnuppern. Wie gesagt, ab Dienstag geht's los. Spätestens zu den Finals empfehle ich euch einzuschalten und zuzuschauen. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen. Und damit kommen wir zum letzten Block der internationalen Highlights, nämlich die Nominierung für das European Youth Olympic Festival wurde jetzt endlich offiziell bekannt gegeben. Man munkelte, hinter den Kulissen gab es noch ein paar Formalia zu klären, denn die Spatzen pfiffen es eigentlich schon länger von den Dächern, dass das 16-köpfige Team, das jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, eigentlich schon länger feststand, aber manchmal bedarf es noch der ein oder anderen Formalität. Am Ende liegt die Nominierung auch beim DOSB, beim Deutschen Olympischen Sportbund. Es ist das European Youth Olympic Festival und ihr habt das bei Noel gerade gehört, es ist wirklich ein riesiges Event, was dort stattfindet, das auch über viele Sportarten hinweg das Highlight im Juniorenbereich darstellt, von seiner ganzen Aufmachung, von allem. Es sind 4000 Athletinnen und Athleten, die dort in Skopje, Nordmazedonien, antreten und anreisen werden, vom 20. bis 26.07., also es sind jetzt noch roundabout 4 Wochen hin. Ja, und ihr habt Noel gehört, wie gesagt, das macht echt Bock und sie spricht da als eine von vielen, das hört man von fast allen oder von allen, die dort dabei gewesen sind, dass es wirklich geil ist mit dieser ganzen sportartenübergreifenden Geschichte. Diejenige, die das letzte Mal dort so super erfolgreich dabei gewesen ist, war zum Beispiel Linda Roth, auch eine Hannah Schneider gehörte das letzte Mal zum Team, also es wirft quasi einen Blick in die Zukunft von denen, die dort nominiert sind. Und insgesamt schickt der DSV 16 Aktive nach Skopje. Warum 16? Es ist ein Aktiver je Disziplinblock vorgesehen und je ein Aktiver pro Geschlecht. Also sind das jetzt 2 Geschlechter, 6 Disziplinblöcke. Das Ganze ergänzte durch Staffelschwimmerinnen und Staffelschwimmer sind die beiden Kraulblöcke, Kurzstrecke, Langstrecke, Delfin, Rückenbrust und Lagen plus die Staffelschwimmer. Und da ist es bei den Frauen Carla Baraniskin für die Bruststrecken, Carla Brosche für die Kraulstrecken, Jennifer Herfert für die langen Kraulstrecken, Sarina Selimovic auch für die langen Kraulstrecken, Maggie Messel schwimmt Lagen, Fanny Madita Milbach schwimmt Rücken, Evi Wigrotzki für Delfin und die 200 Meter Lagen und Antonia Schaal, bisher unter Vorbehalt nominiert, für einmal Rücken und Staffelstarts. Und während sich das bei den Frauen so super klar irgendwie gliedert, ist es bei den Männern echt bunter im Streckenprofil. Theodor Büscher ist dabei für die 50 Freistil, 400 Lagen und Staffeln. Elias Himmelsbach, 200 Delfin, 200, 400 Kraul. Jannis Kube, 100 Rücken, 100 Delfin, 100 Kraul und 4 Staffeln. Annas Larach darf alle Rückenstrecken schwimmen und 200 Lagen. Mika Leonhardt, alle Delfinstrecken und 400 Lagen. Luis Plammann, alle Bruststrecken und die 200 Meter Lagen, Pedro Stier, die 400, 1500 Freistil und Nils Woddo, die kurzen Kraulstrecken, 50, 100, 200 und 3 Staffeln. Spannend, wenn man in die Meldung wirklich reinguckt, ist tatsächlich, dass nur Fanny Madita Milbach und Annas Larach die 200 Meter Rücken schwimmen, also wieder die Rückenschwäche im deutschen Schwimmsport setzt sich auch im Jugendbereich fort. Jeweils nur ein Start bei den Männern und ein Start bei den Frauen. So ist es. Wir werden drauf gucken, was die 16 genannten dann ins Wasser bringen in Skopje in Nordmazedonien. In 4 Wochen, wie gesagt, geht's dort los mit den ersten Starts. Es ist ein ganz besonderes Abenteuer und wenn ihr hier zuhört, dann kann ich nur sagen, genießt jede Sekunde, die ihr dort unterwegs seid. Sammelt Erinnerungen, sammelt Freundschaften und saugt alles ein, was es dort so gibt und behaltet die Klamotten, die ihr bekommt. Das sind Erinnerungen wirklich fürs Leben, die ihr dort sammelt und dafür macht man das ganze Jahr eigentlich mit dem Sporttreiben und so für Erinnerungen fürs Leben, für Freundschaften, die für immer bleiben. Wir machen Schluss für heute, die über den Schwimmmehrkampf, Deutschen Meisterschaften Schwimmmehrkampf, sprechen wir nächste Woche. Habe ich nicht vergessen, packen wir nächste Woche ran, dann in aller Ruhe, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Luft dafür. Aber auch das werden wir noch thematisieren, denn auch das war nicht völlig frei von Kontroversen. Aber da werfen wir dann einen Blick da drauf. Für diese Woche Blick voraus, am Wochenende, Wettkampfausblick, U23 EM haben wir besprochen, ab Dienstag für euch im Wasser unterwegs, die Junioren-Nationalmannschaft bei den Meisterschaften in Samorin. Parallel dazu gibt es am Wochenende die deutschen Meisterschaften im Freiwasser in Rostock, wenn ihr dort zugegen seid, geht mal hin und applaudiert den Athletinnen und Athleten, soll ein schöner Kurs sein, der dort absolviert wird. Und in Rom gibt es die Sette Colli Trophy, also die 7-Hügel-Trophäe zu gewinnen. Auch dort ist das deutsche Nationalteam vertreten mit einigen Magdeburger Athleten, mit Luca Nick Armbruster und so weiter und so fort. Ja, auch da wird es einiges an schnellen Zeiten und Erkenntnissen für die kommenden Weltmeisterschaften zu gewinnen geben. Also dieses Wettkampfbecken steht nicht still, will ich damit sagen. Es gibt viel zu sehen, es gibt viel anzuschauen. Wer nicht zufällig in Rostock oder in Rom unterwegs ist, der hat die Chance, ab an den Fernseher, ab vors Tablet, ab ans Handy. Soll das mal hier sagen, okay, haltet euch den Bildschirm vor die Nase und guckt die internationalen Highlights. Fiebert mit den Sportlerinnen und Sportlern mit, denn das ist das, was ich jetzt auch gleich tun werde. Das war's für heute. Es war schön, euch wieder zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!